Herzlich willkommen bei Fit mit Laura, deinem Podcast für ganzheitliche Gesundheit, Ernährung und Fitness. Ich zeige dir, wie du deinen eigenen Weg zu mehr Wohlbefinden findest, ohne Druck, ohne Extreme, dafür mit Freude, Wissen und Geduld. Ich bin Laura, Ernährungsberaterin, Trainerin und Content Creatorin. In diesem Podcast unterstütze ich dich dabei, eine gesunde Balance zwischen Ernährung, Bewegung und mentalem Wohlbefinden zu finden. Diätkultur und unerreichbare Ideale lassen wir hinter uns und fokussieren uns auf Selbstakzeptanz sowie nachhaltige Veränderungen. Hier in meinem Podcast erwarten dich praktische Tipps, wissenschaftlich fundiertes Wissen und regelmäßig spannende Experteninterviews zu Gesundheitsthemen. Du findest mich auch auf Instagram unter @fit_laura. Dort gibt's zudem auch jede Menge Inspiration, tägliche Einblicke, zum Beispiel in mein Training und gesunde, schnelle Rezepte. Schön, dass du dabei bist. Herzlich willkommen. Heute sprechen wir über ein Thema, das viele betrifft, nämlich unsere Haut. Denn die Haut ist weit mehr als nur eine äußere Hülle. Sie spiegelt oft, was innerlich aus dem Gleichgewicht geraten ist. Mein heutiger Gast ist mal wieder Dr. Constanze Lohse. Sie ist Fachärztin für Allgemeinmedizin mit dem Schwerpunkt Präventivmedizin und hat sich auf Ernährung, Mikronährstoffe, Sportmedizin und Naturheilkunde spezialisiert. Sie teilt mit uns ihr Wissen darüber, wie Ernährung, Darmgesundheit, Hormone, Stress und unser Lebensstil das Hautbild beeinflussen können. Wir sprechen über typische Hautbilder wie Akne, Neurodermitis oder Rosacea und was wirklich helfen kann, wenn man nicht nur Symptome bekämpfen, sondern die Ursachen verstehen will. Viel Freude mit dieser Episode.
Liebe Constanze, herzlich willkommen hier im Podcast. Wir haben ja schon mehrere gemeinsame Episoden aufgenommen und das Feedback war wirklich jedes Mal sehr, sehr positiv. Deswegen freue ich mich schon auf unser heutiges Gespräch. Und es ist ein ganz bestimmtes Thema, ein erneut sehr, sehr spannendes Thema. Und man sagt ja auch, die Haut ist ein Spiegel unserer inneren Gesundheit. Und viele Hauterkrankungen wie jetzt Akne, Neurodermitis, Rosacea oder auch Schuppenflechte haben ja nicht nur lokale Ursachen, sondern sind eben oft auch mit unserem Darm, dem Immunsystem, Hormonen oder Entzündungsprozessen und auch unserer Ernährung verknüpft. Und was dieses Thema betrifft, würde ich sagen, bist du ja auch so ein bisschen eine Expertin. Und deswegen freue ich mich, dass wir darüber heute sprechen. Und bevor wir jetzt auf die einzelnen Aspekte, die ich schon genannt habe, ein bisschen tiefer einsteigen, würde ich dich gerne mal fragen, was bedeutet denn für dich eigentlich so dieser Begriff ganzheitliche Therapie, auch jetzt im Kontext von Hauterkrankungen?
Ja, ganzheitlich heißt eben, nach Ursachen zu schauen und nicht eben nur reine Symptome zu kaschieren und Symptome zu behandeln. Ich bin ja selbst Betroffene von einer Hauterkrankung, von der Psoriasis, der Schuppenflechte, und habe das seit meiner Kindheit und weiß, wie das ist, wenn man immer nur wieder Cremes bekommt und eigentlich immer nur auf der Oberfläche die Haut behandelt und aber gar nicht an die Ursache geht. Und ganzheitlich bedeutet eben, gerade bei chronischen Erkrankungen haben wir auch immer eine multifaktorielle Ursache oder mehrere Ursachen letztendlich. Und genau darum geht es, diese Ursachen sozusagen anzugehen und nicht rein nur die Symptome zu kaschieren und immer wieder nur eine Creme für eine Hauterkrankung zu nehmen. Es ist gerade die Psoriasis, es ist eine Systemerkrankung, eine Autoimmunerkrankung, aber auch andere Erkrankungen wie Neurodermitis, Akne oder Rosacea gehen eben weit mehr hinaus als auf das reine Hautniveau, und deswegen ganzheitlich eben wirklich den Lebensstil mit einzubeziehen, die Ernährung, die Mikronährstoffe, die Bewegung, Stress, Schlafmanagement, Mittel aus der Natur, Heilkunde vielleicht mitzuverwenden statt reine Chemiekeule, und wirklich auch individuell zu schauen, was ist bei dem Patienten, der Patientin die Ursache.
Sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Und wenn wir das jetzt schon mal so uns anschauen und bevor wir da eben auf diese einzelnen Aspekte eingehen, kann man denn dann auch sagen, dass diese ganzen Faktoren auch die Ursache allein sein können, dass so eine Hauterkrankung auftritt? Ist das aber auch wieder unterschiedlich, je nachdem, welche Hauterkrankung wir uns da anschauen, oder wie können wir uns das vorstellen?
Es ist leider sehr individuell und unterschiedlich. In der Regel ist es so, dass wir bei den meisten Hauterkrankungen eine genetische Prädisposition haben. Das heißt, wir haben nun mal gewisse Gene, die das ganze Risiko letztendlich für die Erkrankung erhöhen. Gerade bei der Schuppenflechte sind mehrere Gene dran beteiligt. Und bei mir ist es auch zum Beispiel so, dass mein Vater entsprechend die Psoriasis mit hat. Und bei vielen anderen Hauterkrankungen, auch bei der Neurodermitis, gibt es durchaus eine schon deutliche genetische Komponente. Aber wie wir heute wissen, durch die Wissenschaft der Epigenetik können wir auch trotz schlechter Gene immer noch unsere Hautgesundheit und unsere Allgemeingesundheit positiv beeinflussen. Man kann sich das so vorstellen, Gene sind ja wie als hätte man einfach die Hardware, da hat man ein bisschen Pech mit gehabt, aber welche Software ich letztendlich auf dem Computer installiere oder auf dem anderen Endgerät, ist meine Entscheidung. Und das heißt, ich kann mit der Epigenetik, da kann ich entscheiden oder mit beeinflussen, ob Gene an- oder abgeschaltet werden. Und da spielt eben vor allem meine Lebensweise, aber auch die Umwelt mit rein.
Ja, ich glaube, es gibt da schon Personen, die es sich, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, leicht machen, indem sie dann sagen, ja, ich kann nichts dafür, das ist die Genetik, ich habe das einfach. Aber eigentlich machen die es sich ja in dem Sinne auch nicht leicht, weil sie ja dann mit dieser Krankheit leben müssen und eigentlich ja gewisse Dinge umstellen könnten und es sich dann erst deutlich leichter machen könnten. Aber dazu muss man eben erst die ganzen Gewohnheiten umstellen, was auch nicht eben von heute auf morgen funktioniert.
Absolut. Und es ist immer einfacher zu sagen, ich bin nicht schuld, als ich habe vielleicht die Möglichkeit, was zu ändern. Aber ich würde es auch immer genauso wie du jetzt positiv formulieren. Man sagt in der Naturheilkunde immer gern diesen inneren Arzt aktivieren, ne? Dass man selber was tun kann, selber Einfluss nehmen kann auf seine Erkrankung. Und je nach Erkrankung hat man teilweise einen sehr großen Einfluss, teilweise einen weniger großen Einfluss. Aber ein gesunder Lebensstil lohnt sich wirklich immer. Deswegen sage ich ja auch ganz gerne, Ernährung ist mein liebstes Medikament für meine Patienten. Und wenn man dann eben noch ganzheitlich an die Sache rangeht, entsprechend an den genannten anderen Bereichen noch ein bisschen rumschraubt und schaut, was ist für denjenigen oder für diejenige individuell auch gerade nötig, dann kann man schon sehr, sehr viel erreichen und es soll eher auch Mut machen, dass man die eigenen Gesundheitsfäden in der Hand halten kann.
Ja, definitiv. Und du hast es jetzt schon angesprochen, Ernährung ist dein liebstes Medikament. Gibt es denn jetzt im Zusammenhang mit den Hauterkrankungen bestimmte Lebensmittel oder Lebensmittelgruppen, die du häufig im Zusammenhang mit Hautproblemen beobachtest?
Ja, tatsächlich gibt es eigentlich so die drei bösen Buben, nenne ich sie immer ganz gerne auch in der Beratung bei meinen Patienten. Und das sind tatsächlich Zucker, Weizen und Co. und aber auch Milchprodukte. Das sind so die drei bösen Buben. Wobei ein böser Bube noch viel wichtiger und viel größer ist als die drei eher konkreten Lebensmittelgruppen. Das ist allgemein dieses Thema verarbeitete, hochindustrielle Lebensmittel. Das ist nur schwer zu fassen immer, weil da sind so viele ungünstige Inhaltsstoffe, vor allem Zusatzstoffe drin, die letztendlich die Hautgesundheit und die Gesamtgesundheit sehr negativ beeinflussen können. Und vor allem, was wir nicht vernachlässigen dürfen, ist, dass es gar nicht vielleicht um diesen einzelnen Zusatzstoff geht, der da drin ist, sondern um die Summe. Ne? Es gibt diesen Summationseffekt aus diesen Zusatzstoffen und das macht dann in der Regel das Gift tatsächlich auch aus. Und deswegen wäre übergeordnet das Thema hochindustrielle Lebensmittel, Fertiglebensmittel, Fastfood und Co. Und dann aber untergeordnet nochmal als Lebensmittelkategorien ist tatsächlich wirklich Zucker, Weizen und Co. Und dann eben auch die Milchprodukte, gerade bei den Hauterkrankungen. Das sind so die bösen Buben.
Und wie gehst du dann vor, wenn du jetzt in deiner Praxis zum Beispiel Patienten oder Patientinnen hast, die dieses Thema betrifft und vielleicht lässt du dir ein Ernährungstagebuch geben und du siehst, okay, da sind jetzt sehr, sehr viele von diesen bösen Buben drin. Wie gehst du vor? Weil man kann ja meistens nicht von heute auf morgen die komplette Ernährung umstellen, sondern sollte schrittweise vorgehen. Und was empfiehlst du dann da?
Absolut. Also Ernährungsprotokoll gehört bei mir immer mit zu der Grundausstattung dazu. Tatsächlich, wenn man sich vorstellen möchte, muss man mindestens für eine Woche Protokoll führen. Und da setze ich ganz gerne gemeinsam mit dem Patienten oder der Patientin gerne den Rotstift an. Aber vollkommen richtig, wie du gesagt hast, langfristig ist es immer die Balance, die wir halten wollen. Das heißt, es ist nichts verboten, aber es kann kurzfristig sinnvoll sein, eine Art Eliminationsdiät zu machen, um auch mal diesen Effekt zu merken. Weil das, was ich häufig erlebe, wenn der Patient oder die Patientin merkt, es lohnt sich, Dinge in der Ernährung zu favorisieren oder eben eher nicht zu favorisieren, weil es mir dadurch besser geht. Und gerade Haut ist ja etwas, das sehen wir in der Regel ja, wenn wir mit jemandem kommunizieren und sprechen, was man trägt ja schon die Haut nach außen entsprechend und das ist sehr stigmatisierend und einschränkend, wenn die Haut nicht in Ordnung ist oder nicht gut aussieht oder man sich nicht wohl in seiner Haut fühlt. Das heißt, die Patienten haben schon einen hohen Leidensdruck. Und wenn wir dann durch eine extremere Phase tatsächlich es schaffen, dass die Haut sich schon bessert. Und ich rede da immer so von 4 bis 6 Wochen, wo ich dann schon ganz gerne möchte, dass der Patient schon stärker auf die Dinge entsprechend verzichtet, die wirklich die bösen Buben sind. Und das ist dann auch sehr, sehr individuell tatsächlich. Manche sind schon sehr, sehr gut aufgestellt und da muss man einfach gucken, das sind dann eher Feintuning in der Ernährung. Bei anderen, da fehlen komplett die Grundlagen. Und dann frage ich auch mal, was ist für sie machbar? Und dann versuchen wir wirklich erstmal Zucker, Weizen und zumindest klassische Milch von Hochleistungskühen und eben Milch pur erstmal aus dem Ernährungsplan zu streichen. Dafür natürlich, damit auch nicht die Nährstoffe flöten gehen, auch auf Alternativen zu setzen, dass man eben sagt, ich setze zum Beispiel auf Buchweizen, auf Hafer, auf Nussatenbrote, was die Getreidesachen angeht oder Hirse oder eben entsprechend bei den Milchprodukten auf Ziege- und Schafmilchprodukten. Da kann man immer doch ganz gut noch mit ausweichen. Plus Zucker ist eben was, das kann man in der Regel weniger gut ersetzen. Ja, da geht es eben auch darum, sich insgesamt von dem Süßlevel zu entwöhnen. Und dann gehen wir eben wirklich durch, wie können wir in den Tag starten gesund? Ne? Was ist für denjenigen oder für diejenige ein gesundes Frühstück? Weil nicht jeder mag jetzt entsprechend mit dem Ei in den Tag starten. Da muss man einfach schauen oder mit Avocado, wie auch immer, was ist möglich. Und dann gehen wir eigentlich den Tag so durch, dass man schon immer so 3 Mahlzeiten am Tag gesund gestaltet, auch den Teller täglich zur Hälfte mit Gemüse füllt. Und es gibt in der Regel immer eine konkrete Hausaufgabe bei mir, damit man dann auch in die Umsetzung kommt und einen Folgetermin, wo man dann auch weiß, wo ich auch mal fragt, wie hat das geklappt mit der Umsetzung? Und genau dann kommt das häufig, was du angesprochen hast, dass es doch eher schwer fällt. Aber meine Erfahrung ist, dass gerade wenn die initiale Phase, und das ist wirklich ein begrenzter Rahmen in der Regel von 4 bis 6 Wochen, schärfer ist, der Patient merkt, oh, ich sehe erste Veränderungen tatsächlich, dann setzt häufig dieser Healthy Person Effekt ein. Das heißt, dass die Person sich dann wohler fühlt in der eigenen Haut und dann fällt es auch leichter wieder zu kochen. Ne? Man hat mehr Lust auf neue Rezepte vielleicht ausprobieren, dann in der Regel noch durch Mikronährstoffe, die man initial auch noch mitgibt bei Mangelerscheinungen, hat man auch mehr Energie, man kann sich wieder bewegen draußen in der Natur. Also da kommt dann häufig so eins zum anderen, man achtet mehr auf sein Stressmanagement, auf gesunden Schlaf und dann hat man auch wirklich eine Chance, langfristig was zu ändern und langfristig wollen wir keine Verbote, sondern ich möchte, dass der Patient oder die Patientin weiß, was tut meiner Haut gut, was ist schlecht für meine Haut und wo ist meine Toleranzgrenze. Und dass ich eben weiß, okay, wenn ich jetzt den Wein getrunken habe oder eben ein anderes alkoholisches Getränk, ja, das macht meine Haut wieder schlechter. Deswegen mache ich das eben super selten. Und wenn, dann sehe ich das eben als Ausnahme oder als Genuss entsprechend an.
Ja, ich glaube auch, dass wenn man dann erste Erfolge erzielt sozusagen, dann fällt es natürlich umso leichter, dran zu bleiben und weiterzumachen. Aber erstmal so in das Handeln zu kommen, überhaupt erstmal diesen Schritt zu gehen, ich ändere jetzt was. Ich bin selbst für mich verantwortlich. Ja, das ist leider, wenn man sich da den Großteil der Bevölkerung anschaut, noch ein bisschen schwierig. Ich glaube, was da ja auch ganz gut hilft, ist dieses, was du schon gesagt hast, man will eigentlich keine Verbote und nicht die ganze Zeit davon reden, das darfst du nicht, das muss weg, sondern dass man eher Sachen hinzufügt. Und ich glaube, das, was einem nicht gut tut, wie du schon auch sagst, das reduziert man dann von alleine irgendwann Schritt für Schritt. Und wenn wir jetzt Und wenn wir jetzt beim Thema Ernährung sind, dann spielt da natürlich auch ganz eng eine Rolle Thema Mikronährstoffe und Darm. Wie eng ist denn der Zusammenhang zwischen Darmgesundheit und Haut? Und wie können wir uns diesen Zusammenhang auch vorstellen?
Also ein Satz, der trifft definitiv 100%ig zu, du bist, was du isst. Und das trifft auf so vieles zu, auf die Mikronährstoffe, ne, wie viele Vitamine, Mineralstoffe und sekundäre Pflanzenstoffe nehme ich zu mir und essentielle Fettsäuren, aber auch auf die Darmgesundheit. Wir wissen, es gibt mittlerweile die Darm-Haut-Achse, das heißt Darm- und Hautgesundheit sind direkt miteinander verbunden und das ist unter anderem auch auf die Mikroben zurückzuführen, also auf unsere kleinen Mitbewohner und da ist es ist wirklich ein riesengroßer Unterschied, ob ich denn jetzt eher eine Ernährung biete, die jetzt ein 5-Sterne-Restaurant entspricht für die kleinen Mikroben oder eher so ein Jugendherbergsniveau oder im schlimmsten Fall Fastfood entsprechend. Also das macht einen großen Unterschied. Und wir wissen in Studien erwiesen, dass diverse Hauterkrankungen mit Dysbiosen, also mit einem Ungleichgewicht der Darmmitbewohner assoziiert sind. Und das ist wirklich auch schön, da kann man richtig viel Erfolge feiern, wenn man entsprechend die Darmgesundheit fördert durch gesunde Ernährung, gegebenenfalls auch durch Probiotika und Präbiotika als Nahrungsergänzungsmittel, je nachdem, was vorliegt. Und was noch relativ neu Gegenstand der Forschung ist tatsächlich, ist, dass wir kennen ja den Leaky Gut als Syndrom des durchlässigen Darmes. Es gibt aber auch Leaky Skin mittlerweile, den Begriff als sozusagen Syndrom der durchlässigen Hautbarriere auch. Und das ist immer wieder was, was wir gerade wir Mediziner eigentlich ja kennen und wissen müssten, dass viele Medikamente eben auch über die Haut appliziert werden. Wir geben Schmerzpflaster, wir geben andere Hormone zum Beispiel auch über die Haut, die werden aufgenommen. Und diese Hautbarriere muss zum einen Dinge durchlassen können, sie muss aber auch andere Dinge nicht durchlassen können, ähnlich wie die Darmbarriere. Und wenn diese gestört ist, eben auch durch eine Fehlbesiedlung, durch ein Ungleichgewicht des Hautmikrobioms der Hautmitbewohner, dann kann das eben zu solchen Erkrankungen führen, die mit verschlimmern. Und das heißt, diese ganzheitliche Therapie sollte auch da mit ansetzen. Nicht nur die Ernährung, die Mikronährstoffe und die Darmgesundheit, sondern auch nochmal speziell das Hautmikrobiom mit im Fokus zu haben.
Sehr spannend. Und wie gut können wir denn den Darm eigentlich untersuchen? Du hast es jetzt schon angesprochen, Dysbiose, Leaky Gut, wann macht eine Darmanalyse Sinn? Was können wir überhaupt schon untersuchen beim Darm? Weil ich denke, da gibt es ja auch viele Tests, die so gesehen keine aussagekräftigen Ergebnisse liefern, die aber dennoch im Internet verkauft werden. Wie ist da so die wirklich aktuelle Datenlage und die wirklich medizinische Sinnhaftigkeit, sage ich jetzt mal?
Absolut richtig, da wird immer viel diskutiert. Das, was man auf jeden Fall untersuchen kann und auch sollte, meiner Meinung nach, ist auf dieses Leaky Gut-Syndrom, also dieses Syndrom des durchlässigen Darms. Da gibt es einfache Parameter. Das Einfachste ist eigentlich das Zonulin, was man entsprechend auch im Stuhl untersuchen kann. Man kann auch sekretorisches IgA untersuchen. Das ist ein Parameter, wo man eben herausfinden kann, ob die Schleimhautimmunität schon betroffen ist, entsprechend ob da unten, ich sag mal, an der Grenzlinie Darm gekämpft wird, ja, da kann man schon sehr, sehr viel erreichen und man kann auch die kurzkettigen Fettsäuren, die unsere Darmbakterien produzieren, auch mit untersuchen und gucken, ob das funktioniert, weil wichtiger als sozusagen das einzelne Bakterium zu untersuchen, ist viel wichtiger, was machen die Bakterien, was produzieren die? Und die produzieren vor allem kurzkettige Fettsäuren, die produzieren auch Vitamine, Hormone und so weiter. Die können sehr, sehr viel auch unser Immunsystem letztendlich positiv mit beeinflussen. Zytokine werden damit angeschubst durch die entsprechenden guten Darmbakterien, Immunmodulatoren und so weiter, also Botenstoffe. Und es wird immer viel diskutiert, brauche ich jetzt eine Mikrobiomanalyse? Also muss ich gucken, was die einzelnen Bakterien machen? Da gibt es keine offizielle Empfehlung momentan dafür, weil es sehr uneinheitlich ist, teilweise was angeboten wird und was man da machen kann. Ich persönlich mache in der Praxis allerdings schon häufig Mikrobiomanalysen, wenn sozusagen es im individuellen Fall sinnvoll ist. Das muss man also individuell entscheiden und ich mache das dann wirklich auch nur mit bestimmten Laboren, die die entsprechende Datenlage haben. Und dann geht es auch wirklich gar nicht darum, ist das einzelne Bakterium da, sondern was machen die funktionellen Gruppen? Und da gibt es schon gewisse funktionelle Gruppen, vor allem die eine Gruppe, die für die Schleimhaut zuständig ist. Weil wir haben ja gesagt, wir brauchen die Schleimhaut als Barriere. Und es gibt Bakterien, die sorgen eben dafür, dass die Darmschleimhaut gut funktioniert. Zum einen fressen sie die, damit sie immer wieder neu gebildet wird. Das ist das Fäkalibakterium. Brauznitzii produziert zum Beispiel auch kurzkettige Fettsäuren, die dann wiederum so wichtig sind und unseren Darmzellen als Ernährung dienen. Und das Akkermansia muciniphilia, das frisst eben diesen Darmschleim ab, damit er immer wieder neu gebildet wird. Und da muss ich eben schon wissen, sind die da oder nicht da und wie ist meine Therapie denn entsprechend? Das heißt, kurz zusammengefasst, Leaky Gut würde ich auf jeden Fall testen, weil das ist wichtig für die Therapiesteuerung und eine Mikrobiomanalyse bei wirklich einem qualifizierten Labor kann sinnvoll sein. Entsprechend, da würde ich mich aber auf die funktionellen Gruppen stürzen und nicht auf das einzelne Bakterium, um letztendlich eine probiotische Therapie zu individualisieren. Aber was ganz, ganz wichtig ist, wer viel misst, misst auch viel Mist. Das ist dieser schöne Spruch. Und wir behandeln eben keine Laborwerte, sondern eben vor allem Patienten. Es ist individuell. Und egal, was dann bei rumkommt bei dieser Analyse, die Therapie ist in der Regel dann eine probiotische Aufbaukur, aber das ersetzt niemals die Grundlagen des gesunden Lebensstils, geschweige denn eine gesunde Ernährung. Das heißt, es nützt nichts, einfach nur einen Test zu machen und zu sagen, das Mittelchen nehme ich jetzt ein, sondern es ist wirklich wieder der Patient oder die Patientin selbst gefragt, dass man die eigene Gesundheit in die eigenen Hände nimmt und eben auch dann die Ernährung optimiert. Aber warum ich diese Mikrobiomanalysen dennoch für die meisten Menschen sinnvoll finde, ist, dass man auch mal schwarz auf weiß sieht, da ist auch tatsächlich ein Problem und ich kann da was machen, weil was wir bei vielen kennen, sei es bei Hauterkrankungen, sei es bei Reizdarm und Co., dass eben viele Ärzte sagen, da kann man nichts machen entsprechend und da ist es immer schön, wenn man schwarz auf weiß sieht, da ist ein Problem, da kann ich das konkret versuchen und dann kann ich eben auch den Effekt dann erzielen und deswegen auch danach kontrollieren.
Ja, sehr spannend und sehr schön, dass du auch nochmal die Basis betont hast. Das ist, denke ich, immer sehr, sehr wichtig, da nochmal drauf zurück zu verweisen, weil ja viele sich dann doch nur auf die Details konzentrieren und die Basis noch gar nicht stimmt. Und die sollte natürlich erstmal stehen. Vielleicht noch zu diesem Thema als abschließende Frage: Wie ist es denn mit dem Thema Darmreinigung? Davon hört und liest und sieht man ja auch ständig was. Darmdetox, Fasten, Heilfasten. Wie ist es da? Ist das notwendig? Muss man das überhaupt machen? Bringt das was oder schadet das vielleicht eher?
Ja, die Frage kann ich so pauschal leider gar nicht beantworten, weil zum einen ist dieses kein geschützter Begriff im Sinne von Darmreinigung, Detox und so weiter, kann von bis alles bedeuten, von vielleicht unsinnigen Saftkuren bis hin zu einem Heilfasten, was durchaus sinnvoll sein kann tatsächlich, bis hin zu Aloe Vera Kuren, die auch sinnvoll sein können. Also deswegen, man kann da nicht alles pauschal bei einem Kamm scheren. Ich würde sagen, das ist auch eine individuelle Entscheidung, ob es nötig ist. Was ich in der Praxis tatsächlich erlebe, ist, dass vielen Menschen eine initiale, extremere Phase hilft, sozusagen als Cut ihren Lebensstil zu ändern. Weil sonst ist es häufig, ja, ich soll meine Ernährung ändern und jetzt mache ich dies und jenes, aber ich fange morgen damit an. Ach nee, dann ist heute kein guter Tag, ich mache es übermorgen. Und wenn ich weiß, ich mache, wie gesagt, entweder so eine besondere Kur mit eben bestimmten Nahrungsergänzungsmitteln oder letztendlich, was ich meistens noch besser finde, eine Art Heilfasten entsprechend professionell medizinisch auch begleitet, dann kann das so ein Startpunkt sein. Aber auch das ersetzt niemals einen gesunden Lebensstil, das ist ganz klar, und diese langfristige Ernährungsumstellung. Und bloß gerade, wenn jemand in der Häuslichkeit auch nicht so die Möglichkeit hat, mit Familie und so weiter jetzt den Tag X zu finden, gibt es eben spezialisierte Fastenkliniken. Und auch gerade bei Hauterkrankungen kann das sehr, sehr sinnvoll sein. Also eine Patientin ist mir gerade in besonders guter Erinnerung, die hat dann wirklich rezidivierend, also immer wieder gefastet, weil ihr das so gut getan hat. Bloß wichtig auch da auf die Mikronährstoffe achten, auf den Eiweiß, auf die Eiweißzufuhr und. Das heißt, das sollte dann bitte auch ärztlich begleitet sein, gegebenenfalls auch in der Einrichtung oder wenn man das dann später gut kann, dann auch gerne zu Hause. Aber ich würde nicht sagen, dass es unbedingt nötig ist. Ja, das muss man individuell entscheiden, ob es für diejenige oder denjenigen ein guter Start ist. Aber es ersetzt eben definitiv niemals diese langfristige Ernährungs- und Lebensstilumstellung.
Und wenn wir jetzt auch vom Thema Darmreinigung sprechen, würdest du dann sagen, also du hast es jetzt gerade schon gesagt, es kann hilfreich sein, es kann unterstützend sein, wenn man es eben aber auch richtig macht und bestenfalls mit professioneller Begleitung. Ist das dann aber auch eher wieder für Personen geeignet, die eben wirklich schwerwiegende Probleme haben oder Hauterkrankungen, die damit in Verbindung stehen? Oder kann auch so, weil man hört natürlich auch oft von dem Thema Darmreinigung, wenn es um Themen geht wie Verdauungsprobleme, Blähungen, Blähbauch. Wobei ich auch da immer wieder feststelle, Blähungen, Blähbauch, da ist auch immer so ein bisschen die Frage, was ist normal und was ist wirklich vielleicht schon mit einer Erkrankung verbunden, problematisch, sodass man das Ganze mal untersuchen sollte. Weil ich glaube, dass ganz viele junge Frauen, junge Mädels vor allem denken, der Bauch müsste ständig flach sein. Dabei ist es ja auch normal, wenn wir was gegessen haben, vor allem wenn wir uns sehr ballaststoffreich ernähren mit vielen Hülsenfrüchten, viel Gemüse, dass der Bauch nicht genauso flach ist wie morgens, wenn ich aufstehe. Also das finde ich auch immer ein sehr schwieriges Thema, das so zu vermitteln. Und ist dann in so einem Fall eine Darmreinigung notwendig?
Nein, also gerade wenn man jetzt sagt, beim Thema Reizdarm zum Beispiel, was ja dann häufig mit dieser ja, Meteorismus oder Flatulenz, wie wir dazu sagen, dann eben auch mit Blähungen und so weiter einhergeht, da ist, genau wie du richtig gesagt hast, es gibt verschiedene Normalitäten, ja, auch was die Stuhlkonsistenz und so weiter angeht. Aber da guckt man eben wirklich nochmal auch dezidierter, liegt wirklich auch so ein Leaky Gut vor, liegt ein Ungleichgewicht der Darmbakterien vor. Also da würde man nochmal ganz anders rangehen und vielleicht dann auch wirklich nicht ein klassisches Fasten machen oder nicht so eine klassische Saftkur, sondern eben wirklich eher eine Eliminationsdiät und die dann eben gut mit Nahrungsergänzung, Probiotika und so weiter unterstützen. Und ob es wirklich nötig ist, ist wie gesagt eher der Punkt von, was habe ich für einen Leidensdruck und wie kann ich generell gut Dinge umsetzen? Und das ist das, was ich sagte, manchen Menschen hilft so ein Tag X, heute starte ich. Ich mache das vielleicht auch in der Gruppe etc. Also kennen wir das bei uns im Ernährungskurs, dass in der Gruppe zum Beispiel besser auch abgenommen wird und so weiter. Und deswegen hilft ja eben auch, wenn man sich so ein bisschen unter Gleichgesinnte ja, begibt und dort auch Dinge gemeinsam ausprobiert. Aber es ist letztendlich aber immer wieder individuell und deswegen kann man das gar nicht so pauschal beantworten.
Kennst du vielleicht jemanden, für den das Thema aktuell wichtig sein könnte? Dann leite diese Folge gerne weiter. Vielleicht ist das genau der Impuls, der gerade gebraucht wird.
Ja, denke ich mir schon. Und du hattest jetzt vorhin auch schon das Thema Mikronährstoffe ganz kurz angesprochen. Gibt es denn hier bestimmte Mikronährstoffe, die besonders wichtig sind für unsere Haut?
Definitiv. Also es gibt auch da die zwei Mikronährstoffe, die ich definitiv jedem, auch unabhängig, ob nun Haut oder Reizdarm oder neurologische Erkrankungen wie Depressionen oder Demenz, wie auch immer, empfehlen würde. Das ist Omega-3 und Vitamin D. Das ist einfach so wichtig. Vitamin D ist, glaube ich, mittlerweile allen bekannt, gerade als ja, Sparing-Partner für unser Immunsystem, aber auch Omega-3 als entzündungshemmende Fettsäure und Bestandteil unserer Zellmembran ist lebensnotwendig. Und das sind nun mal die beiden, wo wir mit die größten Mangelerscheinungen haben. Ne? Vitamin D je nach Saison bis zu 90%. Omega-3 haben eben 3/4 der Menschen in Deutschland einen Mangel. Das sind also Dinge, da kann man sehr, sehr gut mitarbeiten, egal wie. Aber spezielle nochmal auf die Hautgesundheit gemünzte Mikronährstoffe wären eben Vitamin A. Das haben viele nicht auf dem Zettel. Das spielt tatsächlich eine zentrale Rolle auch bei der, ja, bei der Struktur, bei der Bildung von Gewebe, von Epithelien und fördert vor allem die Reparatur auch von Hautschäden. Also das ist was, das sollte man auf jeden Fall mit auf dem Zettel haben. Es ist auch wichtig für diese Erhalt dieser Haut- und Schleimhautbarriere, von dem ich gerade auch schon gesprochen habe. Und dann auf jeden Fall auch Zink, ne, ist einmal auch, hat eine antientzündliche, antioxidative Funktion, aber Zink ist eben speziell auch nochmal für die, ja, damit unsere Haut gut funktioniert, für die Wundheilung auch wichtig. Auch zum Beispiel bei Akne-Patienten reduziert es auch die Talgdrüsentätigkeit, also normalisiert eben diese Überproduktion von dem Talgfluss. Zink hat auch einen bakteriostatischen Effekt durchaus. Also das hat viele, viele Vorteile. Wir müssen einfach mal gucken, bei den Mikronährstoffen, es gibt ja noch viele sozusagen Antioxidantien, die wir brauchen. Wir brauchen Vitamin C als wichtigstes wasserlösliches Antioxidant, aber auch Vitamin E entsprechend als fettlösliches Antioxidant, Coenzym Q10, das, was ja viele in den Hautcremes immer ganz gerne antifaltenmäßig haben, ist besser tatsächlich noch einzunehmen, als es sich nur auf die Haut zu schmieren. Also das sind eben viele Dinge, die brauchen wir und nochmal speziell auf Vitamin C, da wissen wir ja, es stimuliert direkt die Kollagenbildung entsprechend und schützt eben auch letztendlich unsere Zellmembran, unsere Fettsäuren, all das, was auch eingelagert ist, vor Oxidation. Also diese Antioxidantien sind sehr, sehr wichtig. Und dann gibt es noch ja, den großen Komplex auch der B-Vitamine, die man auch noch mit der Hautgesundheit in Verbindung bringt, insbesondere die B-Vitamine Biotin und Pantothensäure und auch B6, die sehr, sehr wichtig sind. Alles, was so für im weitesten Sinne Haut, Haare, Nägel zu tun hat. Da geht nämlich, die sind beteiligt an der Eiweißbildung, also an der an dem Proteinmetabolismus, und insbesondere ja, aus Eiweiß besteht unsere Haut, unser Bindegewebe und so weiter. Das heißt, es ist wichtig für die verschiedensten Hautschichten, für die Zellerneuerung und so weiter. Das heißt, das wären mit die wichtigsten, sowas wie Silizium, die haben viele auch nicht auf dem Zettel, aber man kommt eben dann vom Hölzchen zum Stöckchen. Ich würde sagen, Vitamin D, Omega 3 als oberste Priorität, dann nochmal speziell Zink, Vitamin A und dann eben die Antioxidantien mit Vitamin C, Vitamin E und Q10 und die B-Vitamine. So würde ich es vielleicht einkategorisieren als wichtige Hautnährstoffe. Und das sind in der Regel auch die, die ich tatsächlich bei sogenannten Mikronährstoffanalysen im Blut dann auch entsprechend teste.
Und das verdeutlicht uns natürlich auch wieder, wie wichtig eine ausgewogene, bunte, vielseitige Ernährung ist, um eben die verschiedensten Mikronährstoffe auch abdecken zu können. Du hast es jetzt aber auch schon angesprochen, natürlich gerade Vitamin D, besonders bei uns in Deutschland in den Wintermonaten, und auch Omega-3, weil wir einfach deutlich weniger Fisch essen und es natürlich auch wieder, was die Umwelt betrifft, fraglich ist, sollten wir überhaupt so viel Fisch essen, wie wir müssten, um optimale Omega-3-Level zu haben. Was würdest du jetzt sagen von den genannten Mikronährstoffen? Welche lassen sich recht gut über eine ausgewogene, vielseitige Ernährung, das ist natürlich die Voraussetzung, abdecken? Und bei welchen macht es aber vielleicht Sinn, diese auch zu supplementieren, weil man sie vielleicht auch in einer höheren Dosierung benötigt?
Ja, also wie du es richtigerweise gesagt hast, Vitamin D und Omega 3 auf jeden Fall substituieren, weil es heutzutage nicht möglich ist, zumindest Vitamin D saisonal im Winter. Ich sage mal ganz gerne O bis O, Oktober bis Ostern. Wenn man an die Winterreifen denkt, immer schwierig ist, wenn die Patienten sagen, ich habe jetzt Ganzjahresreifen, sage ich, okay, dann müssen wir eine andere Eselsbrücke finden. Gewichtsadaptiert adäquat substituieren, 50 internationale Einheiten pro Kilogramm Körpergewicht, nach Professor Hollick, quasi der Vitamin D-Entdecker. Der aktuelle Stand der Wissenschaft, so würde ich das empfehlen, weil das eben nicht möglich ist, in unseren Breiten Vitamin D zu bilden in der Winterzeit. Man kann natürlich auch gerne in Äquatornähe fahren, aber oder fliegen besser gesagt, aber das ist ja nicht jedem von uns möglich. Und auch da immer verbrennen ist keine Vitamin D-Bildung, sondern entsprechend kurze Vitamin D-Bildung in der Sonne und danach wieder entsprechend Sonnenschutz und ja, Sonne meiden. Das ist ja das, diese Balance. Und Omega-3, richtigerweise hast du gesagt, definitiv, es ist schwer heutzutage überhaupt ja, Fisch zu essen, sicherlich ethisch manchmal auch schwierig, nicht nur ethisch, sondern vor allem auch schwermetallmäßig etwas schwierig. Bestimmte Fische sind sehr schwermetallbelastet, und das Problem ist, dass wenn wir gerade Zuchtfisch kaufen, Omega-3 kaum noch drin enthalten ist tatsächlich. Das ist also durch die schlechte Fütterung des Fisches, hat auch der Fisch kaum noch Omega-3. Es gibt gute Alternativen, man kann auf Algen entsprechend umstellen, weil der Fisch enthält ja nur Omega-3, weil er Algen futtert. Da gibt es gute Varianten, aber auch da ist es schwer möglich, rein durch Algen in der Ernährung drauf zu kommen. Das heißt, auch da kann man eben sehr, sehr gut substituieren mit einem Algenöl oder mit einem Fischöl entsprechend. Das geht wunderbar, und das sind die beiden Dinge, Vitamin D und Omega-3, die würde ich in jedem Fall substituieren tatsächlich. Und dann richtigerweise, ja, Vitamin A zum Beispiel kann ich sehr, sehr gut über die Ernährung aufnehmen. Entsprechend zum einen in tierischen Produkten wie Fleisch, Eiern ist es drin, aber auch in Karotten, in Kürbis, die wir zumindest die pflanzliche Vorstufe entsprechend. Zink kann ich auch wunderbar über die Ernährung aufnehmen, auch in tierischen Produkten viel drin entsprechend und in der Regel besser bioverfügbar auch als in pflanzlichen Produkten. Auch da Fleisch, Eier, Fisch sind gute Zinkquellen zum Beispiel. Ich kann aber auch mit Nüssen und Saaten ganz gut arbeiten. Vitamin E, Weizenkeimöl zum Beispiel, sehr Vitamin E reich entsprechend, und ja, dann bei den B-Vitaminen allgemein kriege ich die in der Regel meistens durch Fleisch und auch durch Gemüse entsprechend. Da kann ich ganz gut mit arbeiten. Es kommt wirklich dann auf die Ernährung drauf an. Also das heißt, wenn ich mich ausgewogen ernähre und nicht nur das, die Auswahl, sondern auch die Qualität und die Frische muss stimmen. Weil wir wissen, viele Vitamine sind anfällig entsprechend für Licht oder für Lagerung für langes Kochen und so weiter, sind wasserlösliche, Vitamin C zum Beispiel, geht also ins Kochwasser über. Das sind alles so Dinge, da muss ich schon sehr clever zubereiten. Vitamin C kann ich auch sehr gut über die Nahrung zuführen, aber ich muss es regelmäßig täglich zuführen. Ich kann es nicht speichern entsprechend. Und ich bin aber immer großer Fan von Messen, Wissen, Handeln. Das heißt, eine Mikronährstoffanalyse, auch in regelmäßigen Abständen durchgeführt, bringt wirklich Klarheit für das Individuum. Und wir müssen uns davon lösen, dass wir uns heutzutage mit einer auch sehr guten Ernährung komplett selbst versorgen können mit Vitaminen und Nährstoffen. Denn schon allein das Thema Stress, ja, und immer wenn ich ein Hautproblem habe, habe ich automatisch Stress, weil ich mich nicht wohlfühle in meiner Haut und mir das zusätzlich Stress macht, habe ich einen erhöhten Verbrauch. Also bitte dieses Thema nicht vernachlässigen und da messen, wissen, handeln und nicht einfach nur sich drauf verlassen. Ja, ja, die Ernährung stimmt schon, das wird schon reichen. Wir können heutzutage alles messen und das macht wirklich Sinn.
Ja, und du hast jetzt schon angesprochen, Thema Stress. Damit kommen wir auch zu weiteren Faktoren, die natürlich auch eine Rolle spielen bei dem Thema Hauterkrankungen. Stress oder auch unsere Hormone und generell der Lebensstil. Wie stark beeinflussen denn jetzt die Hormone und Stress das Hautbild? Und wie kann man da vielleicht auch gezielt gegensteuern? Weil wie du jetzt schon gesagt hast, wenn ich Hautprobleme habe, ich fühle mich nicht wohl, das alleine ist schon Stress.
Definitiv. Also das ist, also Stress hat so einen riesen Impact, das kann man gar nicht quantifizieren tatsächlich. Und ich sage auch immer zu meinen Patienten, wir können an allen Dingen letztendlich arbeiten. Wir können die Ernährung optimieren, sie können mit Mikronährstoffen und die Darmstärkung und. Aber wenn sie nicht selbst am Thema Stress arbeiten und der erste Schritt auch da ist wieder messen, wissen, handeln. Das heißt, sich erstmal bewusst zu machen, habe ich überhaupt Stress? Weil ich finde, das kennt man ganz gut von sich selbst. Wir sagen ja häufig, ne, es ist positiver Stress, es ist nicht zu viel, ich schaffe das alles, ich mache das gerne. Ne? Aber häufig ist es dann doch zu viel und gerade Menschen mit Hauterkrankungen haben häufig ein Problem auch der Abgrenzung, auch Nein zu sagen. Ne? Auch da im ganzheitlichen Ansatz, auch da wieder diese Barriere zu, die Grenze zu akzeptieren, zu sagen, nein, das ist mir zu viel, das fällt eben vielen Hauterkrankten, gerade auch den Psoriatikern, so wie bei mir jetzt, die Schuppenflechte haben, entsprechend aber auch bei Neurodermitis fällt dann doch sehr, sehr schwer. Und allein schon da, ne, Stress, was das im Körper macht, es macht schon den Blutzuckerspiegel hoch. Allein schon das führt auch wieder Cortisol zu vermehrten oder zu einer verminderten Speicherung auch von Wasser. Die Haut wird trockener und wenn ich Cortisol im Blut habe, dann hat das auch vom Prinzip her ähnliche Wirkungen wie auch Testosteron. Ich habe eine erhöhte Teigproduktion zum Teil auch. Also das sind viele, viele Dinge. Vor allem dieses Thema chronischer Stress kann die Darmbarriere negativ beeinflussen, aber auch die Hautbarriere, also auch wieder dieses Leaky Skin, letztendlich auch vor allem durch diesen Mechanismus der Entzündungsproduktion, ne? Diese Silent Inflammation, stille Entzündung, das spielt eben eine riesengroße Rolle und das dürfen wir nicht außer Acht lassen. Und deswegen diese initiale Einleitung von dir, Haut als Spiegel der Gesundheit, aber Haut auch als Spiegel der Seele. Das ist nicht nur ein geflügeltes Wort, sondern da steckt sehr, 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 sehr viel dahinter. Und wir kennen das ja auch, ne, wenn uns etwas unangenehm ist, das Erröten der Haut entsprechend vieles oder auch wenn wir Stress haben, kriegen wir ein Herpes direkt. Also das sind so viele Faktoren, die tatsächlich direkt zusammenkommen und deswegen Stress und auch insgesamt Stresshormone beeinflussen die Haut sehr negativ und sollten eine der größten Hebel sein, um die Hautgesundheit wieder auf Vordermann zu bringen.
Mhm. Und vielleicht jetzt gerade auch das Thema Herpes, das betrifft ja, glaube ich, auch sehr, sehr viele Menschen, dass die in stressigen Phasen direkt merken, da kommt was. Hast du da vielleicht irgendwie auch Erfahrungstipps aus deiner Praxis, was man da machen kann, wenn man schon merkt, das deutet sich jetzt an?
Naja, auch da letztendlich das Immunsystem unterstützen. Ne? Also das ist somit das Wichtigste. Und es gibt auch eine spezielle Aminosäure, das Lysin, das wäre noch so ein Geheimtipp. Lysin, was man auch als Nahrungsergänzungsmittel entsprechend hochfahren kann. Da gibt es spezielle Präparate, die in der Regel dann Zink und Lysin unter anderem mit enthalten. Und das hilft sehr, sehr gut, auch gerade in der akuten Phase, aber auch in der Prophylaxe. Und Ansonsten, Geheimtipp ist auch generell immer so bei Hauterkrankungen. Das ist was ich selber auch erst seit kurzem weiß, ist sozusagen ozoniertes Olivenöl. Also Olivenöl mit Ozon hilft auch nochmal sehr, sehr gut für die Hautgesundheit, wirkt dann eben auch nochmal entzündungshemmend. Das kann man vielleicht nochmal als Geheimtipp ausprobieren. Gerade auch bei so Hauterkrankungen, die so sonst sehr, sehr schwer zu behandeln sind, wie so eine Rosacea zum Beispiel, wo viele Menschen einen sehr hohen Leidensdruck haben, weil sie ja dann so eine, im schlimmsten Fall so eine Säufernase bekommen, ne? Dass es so richtig sich auch umbaut. Da kann man das definitiv probieren. Und trotzdem ist immer wichtig, es gibt kein Wundermittel, sondern es ist dann dieses Gesamtkonzept aus letztendlich Stress runterfahren, auf ausreichend Schlaf achten. Auch das hat einen riesengroßen Hebel. Dann Bewegung draußen an der frischen Luft. Mit Bewegung muss man immer noch ein bisschen einschränkend sagen, je nach Hauterkrankung braucht man immer ein gesundes Maß. Auch da aus eigener Erfahrung mit der Psoriasis zum Beispiel, die ist sehr empfindlich, was auch so mechanische Trigger tatsächlich angeht. Sei es Schwitzen, sei es aber auch Kälte, Eisbaden zum Beispiel für Psoriatiker in der Regel keine gute Idee, weil das eben lokal auch die Haut stresst und entsprechend zu solchen Hauterscheinungen, solchen Plaques führt. Und dass Bewegung, alles was extrem ist und sprich jetzt auch unser Immunsystem initial zumindest auch herausfordert oder belastet, kann für Hauterkrankungen entsprechend schlecht sein. Auf der anderen Seite, nichts machen ist auch keine Lösung. Auch da wieder die Balance, ein gesundes Maß zu finden, ist da wichtig, um eben auch das Immunsystem in guter Waage zu halten. Ansonsten durch einen gesunden Lebensstil, Ernährung, Mikronährstoffe, Darm, den entsprechenden, das entsprechende Immunsystem unterstützen.
Und kann man sagen, wenn du dir jetzt so die Geschichten deiner Patientinnen anschaust, was so die häufigsten, größten Hebel sind beim Thema Hauterkrankungen oder ist das wirklich individuell komplett unterschiedlich?
Ich würde es vielleicht so einkategorisieren. Wenn ich nicht die Möglichkeit habe, an meinem Lebensstil großartig was zu ändern, dann sind die Mikronährstoffe der größte Hebel. Weil die kann ich im Zweifelsfall einfach einnehmen. Das ist mir als Präventivmedizinerin und mit diesem ganzheitlichen Schwerpunkt natürlich zu wenig. Ich möchte immer, dass der Patient mitmacht, ja, dass der selber was ändert. Aber wir kennen das alle, wenn ich nichts machen kann, dann ist tatsächlich das der größte Hebel, erstmal mit Vitamin D und Omega-3 zu arbeiten und dann wirklich stufenmäßig von der Ernährung Zucker, Weizen und Milchprodukte, wenn man in dieser Range bleibt und Fastfood verzichtet und Alkohol reduziert. Das sind so die nächste Stufe. Und letztendlich ist es ja auch kein Sprint, es ist wirklich ein Marathon mit Hauterkrankungen. Und es ist auch was lange, lange dauert. Aber diese Hebel sind individuell. Bei dem einen habe ich bei dem einen Hebel mehr Potenzial, bei dem anderen weniger. Und jetzt Stress ist nur häufig etwas, was wir schwer beeinflussen können, weil wir natürlich in unserer Welt leben und vielleicht unsere Arbeit haben und da nicht so ohne weiteres raus können. Es sind häufig wirklich diese kleinen Dinge, die größte Wirkung haben. Und sei es, dass ich eben beim Stress dann abends eine Atemübung einbaue, eine Minute vor dem Schlafengehen. Und das ist wirklich was, das kann jeder machen, ne? Dann morgens vielleicht mal Vitamin D und Omega-3 einnehmen und entsprechend nicht mehr zu McDonald's und Co. fahren. Dann habe ich schon viel gewonnen tatsächlich. Aber wie du richtigerweise gesagt hast, auch da, es ist individuell. Man kann aber wirklich viel, viel erreichen, wenn man auch möchte.
Ja, und ich glaube, gerade beim Thema Stress, du sagst es schon, wir haben alle Stress. Das ist nichts, was wir auf einmal von heute auf morgen verschwinden lassen können. Aber was da halt sehr, sehr entscheidend ist, ist, denke ich, so der Umgang mit Stress und dass man eben selber darauf schaut, dass man sich kurze Entspannungsphasen, sei es eine Minute Atemtechnik oder 10 Minuten frische Luft, dass man sowas irgendwie integriert. Und ich bin mir sicher, da merkt jeder auch direkt den Unterschied. Und du hast jetzt schon kleine machbare Veränderungen genannt, die jeder so im Alltag machen kann, je nachdem, wie eben der Alltag aussieht. Hast du denn vielleicht noch 3 konkrete Tipps, die du jetzt so nennen würdest, mit denen jeder sofort beginnen kann, um der Haut was Gutes zu tun?
Ja, tatsächlich weniger duschen, weniger Pflege. Also das ist ein riesengroßer Hebel. Wir haben häufig eher genau das Gegenteil, dass wir sagen, wir wollen mehr Reinheit, aber da verändern wir unser Hautmikrobiom. Das heißt, weniger duschen und dass wir sagen, von der Pflege auch weniger ist dort mehr natürliche Substanzen zu benutzen, wie vielleicht Rinderteig und Shea-Butter entsprechend, die unserer Haut Lipidprofil, also den Hautfetten ähnlich sind und uns nicht austrocknen entsprechend. Das wäre quasi zum Thema Pflege. Dann, wie gesagt, bei den Mikronährstoffen würde ich auf Omega-3, Vitamin D und Zink setzen als Tipp Nummer 2, ne, die Top 3 Mikronährstoffe. Und Tipp Nummer 3 wäre dann, oder eine häufige Hausaufgabe, die ich gerne vergebe, den Teller täglich zur Hälfte mit Gemüse füllen. Weil wir brauchen die Vitamine, wir brauchen die Mineralstoffe und wie du auch schon gesagt hast, wir wollen uns mehr auf das Positive konzentrieren und nicht nur auf das, was ich weniger machen soll. Das heißt, Tipp 1 wäre weniger duschen, weniger Pflege. Tipp Nummer 2, Mikronährstoffe, vor allem Omega-3, Vitamin D und Zink. Und Tipp Nummer 3 wäre entsprechend die Ernährung, vor allem den Teller täglich zur Hälfte mit Gemüse füllen.
Sehr schön, sehr schöne Tipps. Und wie geduldig muss man sein? Also wann zeigen sich in der Regel nach deinen Erfahrungen die ersten Veränderungen?
Also man muss auf jeden Fall geduldig sein. Das heißt, wenn wir die Hautgesundheit langfristig positiv beeinflussen wollen, reden wir eher von Wochen bis Monaten. Es geht nicht in wenigen Tagen. Wenn ich aber zum Beispiel große Mangelerscheinungen habe, dann kann ich sehr, sehr schnell die durch Nahrungsergänzungsmittel ausgleichen als initiale Phase. Das heißt, die ersten 3 Monate würde ich definitiv schon so sehen, dass da was passieren sollte. Und in den 3 bis 6 Monaten wäre so das Fenster, wo ich sagen würde, okay, 3 Monate vielleicht mit Nahrungsergänzungsmitteln unterstützen, dann schauen, was brauche ich noch, was kann ich dann vielleicht auch ausschleichen entsprechend, weil ich es durch die Ernährung kriege. Dann habe ich in 3 Monaten auch schon meinen Darm ein bisschen auf Vordermann gebracht und eben in dieser Zeit meine Ernährungsgewohnheiten umgestellt, vielleicht Stress reduzieren können. So diese Spanne von 3 Monaten würde ich mir in jedem Fall geben. Und gerade wenn der Darm schwerer betroffen ist, kann auch mal ein halbes Jahr vergehen. Aber das sind eben im Vergleich zu den Zeiträumen, mit denen wir mit der Hauterkrankung leben, in der Regel ja doch die kleineren Zeiträume. Und wichtig ist, wenn man etwas merkt, dass man am Ball bleibt. Und es lohnt sich immer wieder, auch ja, Neues auszuprobieren und Dinge zu optimieren.
Ja, auf jeden Fall. Und gibt es vielleicht abschließend noch eine bestimmte Hauterfolgsgeschichte aus deiner Praxis, die dir besonders im Kopf geblieben ist?
Also abseits von meiner eigenen Geschichte natürlich.
Die darfst du aber auch sehr gerne erzählen, wie du möchtest.
Nein, das einfach nur kurz. Ich wäre ja gar nicht auf meine Schwerpunkte Ernährungsmedizin, Mikronährstoffe, Darmgesundheit, Naturheilkunde gekommen, wenn ich nicht mein eigener liebster Patient gewesen wäre und die Dinge an mir selbst ausprobiert hätte und mich selber an diese Themen und Studien reingegraben hätte. Denn nur weil ich ja von etwas wirklich zu 1000% überzeugt bin, mache ich es auch bei den Patienten und biete das entsprechend auch an. Und ich erinnere mich aber tatsächlich an einen jungen Mann, der wollte gar nicht zu mir kommen, sondern die Mutter hat ihn angeschleift. Der war, glaube ich, 21 oder 22 und der hatte, was man auch selten hat, eine Mischung aus Psoriasis und die mal Schuppen hatte auf der Kopfhaut, aber sonst eher eine klassische Neurodermitis, auch mit einem Asthma verbunden. Die haben ja eben häufig diesen Allergie-Part noch mit dazu. Und das war so ein insgesamt ungünstiger Lebensstil. Sehr, sehr viel Fastfood mit seinen Kumpels vor der Playstation gehangen und sich dann Chips und McDonald's reingezogen und wenig rausgekommen und ein bisschen introvertiert die ganze Geschichte bei dem jungen Mann. Und die Mutter hat ihn hergeschliffen und es waren katastrophale Mikronährstoffmangelerscheinungen. Der Darm war wirklich mies, Leaky Gut auch, entsprechend durchsichtiger Darm. Wir haben also eine Mikronährstoffanalyse gemacht, eine Mikrobiomanalyse. Und der war so der Typ eher Nerd, der musste auch schwarz auf weiß sehen, da ist ein Problem. Und oh Gott, das ist ein starkes Problem. Und das Schöne ist, wir haben dann wirklich einen Therapieplan erarbeitet Wo es darum ging, okay, die Sachen nimmst du jetzt bitte mal 3 Monate ein. Ja, Nahrungsergänzungsmittel mussten leider sein. Aber auch die Dinge änderst du in der Ernährung. Die hat dann auf einmal angefangen, täglich vor dem Abendbrot einen Esslöffel Sauerkraut zu essen. Solche Dinge zum Beispiel. Und ich habe ihm wirklich so einen Plan gemacht. Der brauchte auch so einen Plan. Und es war ganz witzig, weil die Mutter dann irgendwann zu mir kam und meinte, es ist erstaunlich, der geht wieder raus. Ja, der hat jetzt sogar eine Freundin. Also das heißt, das waren schon wirklich schöne Dinge. Der kam übrigens nicht wieder. Ich weiß das nur alles von der Mutter, weil ihm ging es doch jetzt gut, er brauchte nicht nochmal zur Kontrolle kommen. Ganz klar. Der hat auf einmal, ist er dann auch ins Fitnessstudio gegangen, hat angefangen, so ein bisschen Muskelaufbau zu machen. Und das war wirklich so dieser Healthy Person Effekt. Die Haut wurde besser, der hat sich wieder getraut, der ist nach draußen gegangen und der hat auch gemerkt, es lohnt sich. Diese Gabel Sauerkraut lohnt sich. Ja, Gemüse musste er sich dran gewöhnen, hat aber zum Glück dann am Wochenende mal die Mutter für gesorgt und unter der Woche konnten wir uns so auf 2, 3 Gemüsesorten einigen mit Karotte und letztendlich Spinat mochte er ganz gerne und Pilze. Da haben wir dann eben immer so einfache Gerichte gemacht und das ging tatsächlich. Es ging und der hat gemerkt, nach 3 Monaten, ich kriege es hin, die Haut wird besser und der ist auf einmal wieder zu einem jungen Mann erblüht und das ist einfach sehr, ja, sehr viel fürs Herz, wenn das tatsächlich so gut funktioniert. Wenn man ihm helfen kann und er hat wirklich dann keine Schuppen mehr gehabt, also kein Kopfhautjucken mehr und die Hauterscheinungen waren nur noch in stressigen Zeiten, nur noch im Rahmen seines Studiums, wenn dann Prüfungen anstanden und das, wenn man das auf dieses Niveau tatsächlich bringen kann, dass man die Hauterkrankung in den Griff kriegt, man wird sie vielleicht nie heilen können, aber man kann sie in den Griff kriegen und dann auch vielleicht selber wissen, okay, wenn ich die Dinge mache in der Ernährung, im Lebensstil, dann kriege ich die Quittung dafür, aber ich kann wieder aufstehen und weitergehen und es wieder besser machen am nächsten Tag, wenn man das einmal weiß, was die persönlichen Hebel sind, dann ist es wirklich was ganz Großartiges und dann kann man wirklich seinen eigenen Arzt in sich aktivieren und sich in seiner Haut wieder wohler fühlen.
Sehr schön. Man merkt auch total, wie dieses Thema dich erfüllt und wie das schon so deine Leidenschaft ist. Wo kann man denn jetzt mehr über dich erfahren und vielleicht auch speziell zu dem Thema Hauterkrankungen? Vielleicht hast du da auch noch ein paar Tipps für unsere Zuhörerinnen.
Definitiv. Also generell gerne auf meiner Webseite, auf Instagram, auf Facebook gibt es mehr über allgemeine Gesundheitstipps, neuerdings jetzt auch auf YouTube. Und ansonsten, weil mir meine eigene Hautgeschichte so wichtig war, dass ich habe wirklich ja am eigenen Leib gemerkt, was gesunder Lebensstil bewirken kann und hätte mir gewünscht, dass mir jemand das vielleicht früher gesagt hätte, weil schon früher das Zitronenbrause nicht gerade optimal ist für die Hautgesundheit und so weiter und viel Make-up und diese ganzen Sachen. Und deswegen habe ich ein Psoriasis-Kurs entwickelt, den Healthy, auch den findet man entsprechend auf meiner Webseite und ich durfte auch einen Hautkongress moderieren, der immer mal wieder kostenlos auch wiederholt wird, zum Thema allgemein gesunde Haut, wie kann ich auch bei Hauterkrankungen ganzheitlich unterstützen und da waren super Experten mit dabei, unter anderem du ja auch, liebe Laura, und das ist einfach, da bekomme ich auch jetzt noch ganz viel Rückmeldung von Patienten, wie hilfreich das war, auch diese ganzheitliche Herangehensweise aus dem Bereich Ernährung, Mikronährstoffe, Bewegung, Stress, Schlafmanagement, Naturheilmittel und so weiter. Und das ist dann diese Hilfe zur Selbsthilfe, die ich auch ganz gerne geben möchte. Und wenn man noch zum Thema Mikronährstoffe mehr wissen möchte, gibt es auch den Nähr- und Vitalstoffcoach, eine Ausbildung, die man auch machen kann, wo man auch unter anderem was über Hautnährstoffe lernt. Also es gibt viele Möglichkeiten, mit mir in Kontakt zu treten und auch vor allem seine eigene Gesundheit vielleicht zu optimieren, indem man sich hier und da noch ein paar Tipps holt.
Sehr, sehr schön. Verlinken wir auf jeden Fall alles in der Beschreibung. Und dann sage ich an der Stelle vielen, vielen Dank für deine Zeit und das sehr spannende, interessante Gespräch heute.
Vielen lieben Dank, Laura, auch für deine tolle Arbeit, die du machst.
Danke.
Vielen Dank, dass du dir die Zeit für diese Episode genommen hast. Ich hoffe, du konntest etwas Wertvolles für dich mitnehmen. Wenn dir mein Podcast gefallen hat, dann teile ihn doch gerne mit deinen Freunden, deiner Familie oder Bekannten. Das würde mich unglaublich freuen. Eine Bewertung wäre ebenfalls eine tolle Unterstützung und hilft mir, noch mehr Menschen zu erreichen. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.